Ja, wir wollen jetzt auf das Wort Gottes hören und ich möchte gerne noch vor kurz mit uns beten. Ich bitte, dass wir uns neigen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprechen willst. Gib du Gnade zum Reden, aber auch zum Hören und beschenke du uns an diesem Morgen mit deinem Heiligen Geist und deiner Kraft. Amen. Ich möchte lesen heute aus dem ersten Korintherbrief. Man kann es mitlesen. Kapitel 1 ab Vers 18 und dann noch einige Verse aus Kapitel 2. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Nein. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich dachte mir, wenn Paulus sich mit einem Arbeitszeugnis, das sich an diesem ersten Korintherbrief orientiert, bei uns in der Gemeinde beworben hätte, ob er wohl von euch als Pastor angestellt worden wäre, wenn er sagt, ich bin schon etwas älter und gebe manchmal eine recht jämmerliche Figur ab. Manchen ist mein Auftreten peinlich. Oft habe ich Angst und zittere am ganzen Körper. Das ist schon vorgekommen, dass ich Anfälle von Schwäche hatte. An den meisten Orten bin ich nicht oft lange geblieben. Nach kurzer Zeit hat es mich weitergetrieben, aber einmal war ich sogar 2 bis 3 Jahre an einem Ort in Ephesus. Und meine Predigten, die sind eher einfach. Eigentlich rede ich immer nur von einem, von Jesus, von seinem Kreuzestod, von seiner Liebe, von seiner Auferstehung. Große gelehrte Vorträge sind nicht so mein Ding. Die griechische Weisheit interessiert mich im Grunde genommen nicht. Einmal ist sogar jemand bei meiner Predigt eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen. Aber ich habe schon Wunder mit Gott erlebt und doch will ich meinen Schwerpunkt auch nicht auf die Wunder legen. Ich denke, dass das viele nur ablenkt, sondern will nichts anderes wissen als Jesus allein. Ich glaube, dass die große Kraft Gottes nicht in den Wundern liegt, sondern sich im Kreuz Christi zeigt. Wenn ich mich so, und Paulus sich hier so vorgestellt hätte, hättet ihr gesagt, das ist der richtige Pastor für uns? Vielleicht, wenn wir wissen, dass es Paulus war, jetzt schon. Das Kreuz steht im Zentrum seiner Verkündigung. Und es steht unserem natürlichen Denken diametral entgegengesetzt. Es stellt unsere Wertvorstellungen in weiten Teilen auf den Kopf. Dabei geht es ja nicht um die Ablehnung von Intelligenz und Bildung im Allgemeinen. Beides kommt ja von Gott. Wir haben ja unsere Intelligenz von Gott. Aber es geht um jeden Versuch des Menschen, sich mit seiner eigenen Intelligenz, mit seiner Bildung, mit seiner eigenen Kraft zu retten. Es nicht glauben zu können oder nicht glauben zu wollen, dass es des stellvertretenden Opfers Jesu Christi bedarf, um uns wirklich von unserer Schuld zu erlösen. Die Juden konnten damals mit dem Kreuz nichts anfangen, weil sie erwarteten einen Messias, der ein starker Held war, der die Unterdrückung der Römerherrschaft beendete und der durch Wunder die Menschheitsprobleme löste. Die Brotvermehrung, ja, das war vielleicht etwas, aber nicht der, der sich ans Kreuz nageln lässt. Und den Griechen erschien die ganze Botschaft vom Kreuz einfach unlogisch. Einfach nur verabscheuenswert. Dass der Tod am Kreuz, das war der Tod eines Verbrechers. Und bis heute wird die Theologie, die von dem Kreuz spricht und vom Blut, vom stellvertretenden Opfer, von vielen abgelehnt. Sie wissen nichts damit anzufangen. Es ist so, wie Paulus sagt, sie halten es für eine Torheit, für einen Skandal, für einen Unfug. Wie geht es jedem von uns hier heute Morgen? Können wir mit dieser Botschaft vom Kreuz persönlich wirklich etwas anfangen? Oder erscheint sie uns selber vielleicht auch rätselhaft, widersinnig, töricht, kraftlos, weil sie mit Vernunftdenken alleine nicht zu fassen ist? Heute, wenn wir das Abendmahl feiern, dann dreht sich auch alles darum, um das Kreuz Christi. Aber was soll es bringen? Kommt dadurch Kraft in mein Leben? Wie kann diese Botschaft der Ausgangspunkt von der Kraft Gottes im Leben der Menschen sein? Darum geht es heute. Diese Frage haben sich Menschen schon immer gestellt. Vielleicht kennen einige von euch diese Zeichnung. Es ist eine der ältesten Karikaturen der Kirchengeschichte. Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert. Sie wurde im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen in Rom entdeckt und man sieht darauf einen Menschen mit einem Eselskopf, der an einem Kreuz hängt und davor steht ein anderer Mann und darunter ist geschrieben: Alexamenos betet seinen Gott an. Da wollte sich offenbar jemand lächerlich machen über einen Christen. Alexamenos war vermutlich Mitglied der römischen, der christlichen Gemeinde in Rom. Und er wird in dieser Zeichnung als Eselsanbeter verhöhnt. Wie kann man einen Gekreuzigten anbeten? Das ist ja ungeheuerlich. Was wollen wir mit so einem schwachen Gott, der so eine schmachvolle Strafe erduldet, mit einem Verlierer, mit einem, der sagte, wenn man dich auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere da. Was für eine Logik. Nein, danke. Ein solcher Glaube scheint nicht vernünftig zu sein. Aber Das Kreuz ist kein bedauerlicher Betriebsunfall in Gottes Plan. Am Kreuz offenbart sich der Zorn Gottes. Gott ist zornig auf die Menschheit, auf Gier und Betrug, weil wir scheinbar oft nie genug bekommen können, die Erde ausbeuten, für Milliarden Euros Waffen herstellen, aber kein Geld für den Hunger haben. Menschen werden ohne Grund überfallen, getreten, geschlagen, ausgeraubt. Jeden Tag lesen wir von sexuellen Übergriffen und. Was wäre das für ein herzloser Gott, der darüber nicht zornig wäre? Über all das Böse in dieser Welt. Und wie ist es mit mir? Ist es wirklich besser? Wenn ich ehrlich bin und mein Leben anschaue, dann entdecke ich, Gott muss auch auf mich zornig sein. Aber er hat diesen Zorn umgeleitet auf das Kreuz Christi. Es ist wie ein Blitzableiter, der den Zorn Gottes abfängt. Deshalb sagte Jesus beim Abendmahl, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Daran erinnert uns das Kreuz. Es ist der Blitzableiter des Zornes Gottes. Nun, wie aber kann dieses Kreuz für uns Gottes Kraft und Freude bedeuten? Gott hat sich völlig mit dem Sünder verbunden. Er hat sich mit uns eins gemacht und unserer Verlorenheit. Er ist vor keiner Tiefe zurückgeschreckt. Er ging mit seiner Liebe bis zum Letzten. Er wurde ein Mensch, er wurde Knecht, er ging bis zum Kreuz. Seine Liebe überwindet den Tod. Das ist diese starke und kraftvolle Liebe. Gott wurde schwach und klein, aber wir haben dadurch Anteil an seiner Kraft bekommen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, dass Gottes Schwachheit stärker ist als unsere Kraft. Mit unserer Kraft können wir uns nicht retten. Mit Gottes Schwachheit sehr wohl. Das Kreuz hat also die Kraft, uns wieder mit Gott zu verbinden, uns zu retten, uns das Heil zu schenken. Darum ist es unsere Rettung und unsere Kraft. Wir selbst hätten keine Chance gehabt. Und Jesus, das wissen wir, ist ja nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden, von Gott auferweckt worden und wir haben Anteil an dieser Auferstehungskraft. Weil die Schuld abgezahlt ist, kann jetzt in unserem Leben auch etwas Neues beginnen. Darin steckt eine große Kraft, die sich in unserem Leben entfalten kann. Die Kraft Gottes, dem Tod zu widersprechen. Die Kraft Gottes, das Leben zu verändern. Und für die Zukunft hält Gott noch mehr für uns bereit. Ein völlig unvorstellbar reiches Leben. Darum sagt Paulus, das Wort vom Gott ist uns eine Gotteskraft. Es gibt zwei Arten von Kraft, die Gott gibt. Das eine ist die Vollmacht, die uns befähigt, im Namen Gottes zu handeln. Das griechische Wort dafür ist Exousia. In Matthäus 28 sagt so Jesus zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht, alle Vollmacht, alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden. Dort steht dieses Wort, diese Vollmacht. Und uns Christen wurde diese Vollmacht übergeben, die Gerechtigkeit Gottes zuerkannt, weil die Strafe bezahlt ist, rechtlich bezahlt ist, haben wir die Autorität und können Kinder Gottes sein. Und jetzt im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus dann, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Das ist die Vollmacht, die Gott uns gibt. Wir haben die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Und dann gibt es das andere, die Kraft. Das ist die Dynamis. Das kennen wir von dem Wort Dynamit oder dynamisch sein. Es ist eine explosive Kraft im Leben. Es hat eine ungeheure Befreiungsmacht in unser Leben gebracht, nämlich die Liebe Gottes. Das hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen untereinander, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, dass wir befähigt werden zu vergeben. Und wir haben beides von Gott bekommen, Exousia und Dynamis, Vollmacht und Kraft. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man als Herrscher ein Land regieren möchte, braucht man auch beides. Man braucht die Vollmacht, die Legitimation, dass man überhaupt herrschen darf, sonst ist man nämlich nur ein Tyrann. Und man braucht aber auch die Kraft, vielleicht eine Armee oder irgendjemand, man braucht ja auch Möglichkeiten, dann diese Macht durchzusetzen und diese Herrschaft durchzuführen. Und so brauchen wir als Christen auch beides. Wir müssen wissen, dass Jesus unser Herr ist, dass er wirklich für uns gestorben ist. Aber das alleine reicht noch nicht. Dann sind wir eigentlich schwache Christen, in deren Leben sich nichts ändert, wenn wir nicht auch die Dynamis haben. Diese Kraft, wenn die nicht in unser Leben hineinkommt und immer wieder wirklich alles verändert. Wir brauchen beides. Hat das Wort Gottes vom Kreuz heute noch dieselbe Kraft? Man hat ausgerechnet, dass in den letzten Jahren dieses Jahrtausends mehr Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben, wie in den 2000 Jahren davor. Das denkt man gar nicht, wenn man hier in Europa wohnt oder Glaube so zurückgeht. Aber die Armen, die den Leidenden, den Verfolgten dieser Welt, hat das Kreuz Christi nach wie vor viel zu sagen. Wir wollen oft Weisheit und Wunder, Vorteile für das irdische Leben, und die Botschaft vom Kreuz erscheint uns töricht. Nicht aber den Menschen in den anderen Teilen dieser Welt. Und auch, wahrscheinlich auch nicht den Menschen bei uns, die vielleicht von einem Tag auf den anderen unvermittelt von einer tödlichen oder Diagnose oder einer schweren Krankheit hören und im Wartezimmer des Arztes oder vor den Toren der Ewigkeit sitzen und denen mit einem Mal bewusst wird, mein Leben auf der Erde, das ist eigentlich nur ein kurzer Augenblick. Das ist so schnell rumgegangen und bald werde ich vor Gott stehen und was zählt dann eigentlich noch? Was hat dann Kraft? Welche Botschaft? Es ist die Botschaft des Kreuzes. Es zeugt von Veränderung und Bewegung. Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft. Die natürliche Kraft von uns Menschen ist sehr zerbrechlich durch Alter, Krankheit, Umstände, manche mentale Anfechtung. Vielleicht haben wir uns früher stark gefühlt, aber jetzt zwickt es hier, zwackt es da. Und durch Fehlverhalten und Sünde, durch Unversöhnlichkeit verlieren wir Kraft. Das sind so Grenzsituationen, wenn wir das spüren, die uns aufwecken sollen und zu überlegen, woher kommt meine Kraft. Wenn wir im geistlichen Schlaf sind, aufzuwachen, Jesus einzuladen, in unser Leben zu kommen. Jesus hat einmal zu seinen Zeitgenossen gesagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Manche haben nicht mal genug Kraft, um ihr eigenes Leben zu führen, geschweige denn etwas an andere weiterzugeben. Kennst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Kennst du sie wirklich? Es ist ja bedauerlich, wenn wir sagen müssen, ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wünschen wir uns das für unser Leben? Wo ist es zu finden? Paulus sagt, am Kreuz Christi. Es hat diese erneuernde Kraft. Kann man weiterschalten? Das schaltet hier nämlich nicht mehr. Kann man nochmal drücken? Ah ja, na jetzt ist es gleich dreimal weitergegangen. Gut. Ja. Der Prophet Jesaja verkündete einmal: Weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Die aber auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Adler können sehr lange fliegen, stundenlang, ohne müde zu werden. Wie kommt das? Sie nutzen die Aufwinde. Sie schweben eigentlich nur, ohne irgendetwas zu tun. Wir haben das ja nachgebildet mit so einem Segelflugzeug, dass wenn Aufwinde herrschen in den Bergen, dort ja auch ohne Motor, ohne Anstrengung lange in der Luft bleiben kann. Und wie diese Aufwinde, so denke ich, ist, das ist die Kraft Gottes. Wenn die Kraft des Kreuzes, wenn die in unserem Leben ist, dann ist sie wie ein Aufwind, der uns oben erhält. Du darfst dich von der Kraft Gottes tragen lassen, die durch das Kreuz Jesu in dein Leben kommt. Ich möchte das zusammenfassen. Wir haben zusammen mit Paulus heute Morgen etwas nachgedacht über das Kreuz. Das Kreuz, das immer wieder belächelt wird, kritisiert wird, nicht verstanden wird, aber letztlich allein die Kraft Gottes in dein Leben hineintragen kann und will. Und ich hoffe, dass wir irgendwie durch Gottes Geist etwas gespürt haben von dieser Kraft und es wagen, mit dem Kreuz Christi, den Mächten des Todes zu widersprechen, dass sich die Liebe Gottes kraftvoll in unserem Leben entfalten kann. Es geht dadurch darum, durch das Sterben, durch das Leben und Sterben Christi innerlich wirklich bewegt zu werden. Dass du spürst, du wirst frei vom Drehen um dich selbst. Du wirst frei für Gott. Du musst keine Angst haben, zu kurz zu kommen, nicht mehr geliebt zu sein, weil Gott dich angenommen hat in Christus. Weil er dich total geliebt hat. Weil er mit allem eingetreten ist, was er hatte. Damit dich die Mächte der Schuld nicht mehr knechten können. Freigemacht zum Guten, zur Hoffnung, zur Liebe. Amen. Wir wollen miteinander beten. Danke, lieber Vater, dass du mehr Weisheit hast als wir, auch wenn wir uns oft für sehr klug halten. Doch mit all unserem Forschen verstehen wir unsere Welt im Grunde genommen nicht. Du konntest die Fülle der Weisheit in eine Person packen, in deinen Sohn Jesus Christus, als Kind, als Knecht, als Gekreuzigter, war er in dieser Welt, um die Menschheitsgeschichte umzudrehen mit Macht, zu prägen wie kein anderer. Und Herr, was wie eine Niederlage aussah, das war ein großer Sieg. Worüber die Menschen spotten und rätseln, darin zeigt sich deine Kraft. Herr, ich bitte dich, öffne uns auch heute Morgen die Augen dafür, dass wir es verstehen, dass du uns liebst, dass wir uns zu deiner guten Botschaft bekennen können. Sende deinen Geist. Lass uns doch diese Kraft deiner Gegenwart erfahren, zur Ruhe kommen, gestärkt werden. Wir beugen uns vor dir, Jesus. Du bist auferstanden am dritten Tag. Du hast den Tod besiegt. Wir wollen dich jetzt feiern durch das Abendmahl, Herr, und bitten dich, rede du auch dadurch zu uns. Amen. Wir singen ein Lied, glaube ich. Und zwar, ach, sagst du es an? Ja. Nee, ich habe es hier. Lied 149, mit dem bereiten wir uns auch vor auf das Abendmahl in jener Nacht vor seinem Tod, heißt das.